Hallo bei Born to be Wine. Ja, ich bin's wieder, Denise, und ich freue mich heute auf zwei rein hessische Spitzenwinzer, nämlich einmal auf den Jochen 30acker vom Weingut 30acker aus Bechtheim. Hallo Jochen.
Hallo Denise.
Und dann natürlich auch noch auf den Daniel Wagner vom Weingut Wagner Stempel aus Sieversheim, richtig?
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke. Ich freue mich riesig, dass ihr zwei da seid.
Ja.
Und ich freue mich riesig, dass wir jetzt ein tolles Glas Wein zusammen trinken. Aber vorher will ich ja noch euren Bettelsatz hören.
Wir sind tertiär.
Ihr seid tertiär?
Wir sind rotliegend.
Boah, das müsst ihr jetzt aber mal erklären. Was heißt denn das?
Wir kommen aus der rheinhessischen Schweiz,
ja.
Also aus Sieversheim. Das liegt so eigentlich am nordwestlichsten Rand von Rheinhessen. Und unsere Böden sind entstanden in der Zeit des Rotliegenden vor 280 Millionen Jahren. Also alle vulkanisch.
Mhm.
Und auf denen wachsen halt unsere hauptsächlich Rieslinge. Die müssen tief wurzeln, weil die Böden sehr steinig sind und karg sind und wurzeln eigentlich bis zu 10 Meter tief in diesen steinigen Böden und prägen natürlich dann auch die Weine.
Man kann so ein bisschen sagen, dass ihr eigentlich auch fast, also was heißt fast, ihr seid Grenzregionen zu nahe und eigentlich auch, also von den Böden her, fast mehr nahe geprägt als Rheinhessen.
Ne? Ja, ja.
Also rheinhessische Schweiz.
Ja.
Das ist alles ein bisschen steiler und schroffer. Und die Lagen, unsere Rieslinglagen, die haben auch nie in diesem Meer, also das, der Rheinhessen war ja bedeckt mit Meer, daher kommen ja die Kalksteinböden. Und im Tertiär, also vor 35 Millionen Jahren.
Das ist dann, wo der Jochen quasi zu Hause ist.
Und diese Meeresablagerungen haben natürlich diese Kalksteinbänke auch gebildet. Und unsere Weinlagen haben nie, die haben immer als Inseln aus diesem Meer damals rausgeschaut. Übrigens auch eine warme Zeit der Erde, also das Meer war voller Leben und es gibt also in verschiedenen Sandgruben da auch tolle Versteinerungen. Wir haben zum Beispiel Weinberge, in denen kannst du, also an den Flanken, an den Stränden sozusagen, findest du Haifischzähne, findest du versteinerte Austern und all diese Dinge. Aber die Kuppen eigentlich, auf denen die Rieslinge wachsen, also die Böden sind geprägt durch vulkanische Böden, also durch Verwitterungs von Porphyr und rotliegend.
Und tatsächlich, wenn man da entlang fährt, weil du bist ja mit mir da mal durchgefahren, ja, das ist auch richtig rot.
Viel Eisen, hohen Eisenanteil durch diesen Vulkanismus.
Ja. So, und du, Tertia, also die Weinberge jetzt in Bechtheim, die sind da, wo früher das Meer war.
Genau, unter Wasser.
Quasi unter Wasser.
Daniel hat oben rausgefunden, ist unter Wasser. Ja, im Endeffekt genau. Ich glaube, der Unterschied ist zum einen halt eben die Böden tatsächlich bei uns mehr Kalkstein geprägt, verwittertes Kalkstein, plus halt Löss und Lehm, also auch alles ein bisschen tiefgründiger.
Ja.
Und ich glaube, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist zwischen uns, dass wir auch schon mal ein ganzes Stück südlicher sind, dadurch ein Stück weit wärmer. Bechtheim hat ja generell so eine spezielle Typografie mit dieser Kessellage. Wir haben ja mit die wärmsten Temperaturen im südlichen Rheinhessen. Also der Philipp hat das letzte Mal ganz gut beschrieben, dass wir fast eher ein bisschen mit der Hart verwandt sind als eigentlich mit dem klassischen Rheinhessischen. Und das ist so, also das ist klassisch Bechtheim und dann aber verbunden, dass wir eine ganz andere Bodenstruktur haben. Und immer wieder, wenn ich die Weine von Daniel probiert habe, ist es total spannend, weil sie halt einfach viel geschliffener sind, sehr, sehr präzise. Für uns ist Präzision neben aller Kraft ja auch wahnsinnig wichtig, aber das ist, glaube ich, bei uns schon ein ganzes Stück schwerer zu haben als bei dir. Umgedreht muss man sagen, ich glaube, du bist ja, wenn man Sieversheim sieht, das ist ja ein Landstrich, der, glaube ich, vor Daniel hat niemand über Sieversheim gesprochen.
Ja.
Muss man auch sagen. Und Daniel ist der früh angefangen hat, halt eben Sieversheim auf die Landkarte zu bringen. Und ich weiß noch damals, wir haben von dir Rieslinge probiert, die so sauer waren damals. Ne? Aber die Präzision haben die Weine immer behalten, nur dass sie mittlerweile noch viel mehr auch in Reife zu. Und ich finde, ihr seid ja ein wahnsinniger Profiteur von dem Thema Klimaveränderung. Und du hast aber natürlich auch dementsprechend gemacht. Und ich finde den Stil halt einfach, dieses Präzise, das ist schon beeindruckend immer. Und das ist bei uns, glaube ich, alles ein bisschen nochmal breitschultriger, ich glaube auch ein bisschen smoother und dadurch vielleicht auch manchmal ein bisschen gefälliger. Aber das kommt halt ganz klar auch vom Boden her und von der Wärme.
Also ich mag beides. Also ich mag auch sowohl Opulenz wie aber auch Finesse.
Können wir da jetzt eigentlich mal einen Schluck trinken von deinem Wein, wenn wir jetzt schon so darüber sprechen?
Ist sehr lecker.
Also das ist hier, der Wein heißt tatsächlich rotliegend.
Ah, okay.
Der Wein kommt aus Neubamberg, also nicht direkt aus Sieversheim. Und die Lage an sich heißt Neubamberger Heergratz, also steiler Südwesthang im Prinzip und klimatisch so. Also wir haben dort abends viel Sonne. Also der Wein zeigt auch schon eine gewisse Gelbfrucht und Opulenz. Mhm. Aber er ist halt geprägt durch dieses rotliegende vulkanische Gestein, was bei uns gerade in der Bamberg da zum Vorschein kommt.
Hat eine super schöne Reife und Saftigkeit, finde ich. Also und er ist für 2019 schon wahnsinnig offen. Mhm. Finde ich super direkt. Mhm. Toller Wein.
Also, habe ich eigentlich mitgebracht, um ein bisschen etwas mehr opulenter zu sein. Dass es gegen an kann.
Der Daniel hat zu mir gesagt, als ihr früher noch mal sehr viel mehr Weine so zusammen probiert habt, dass da, wenn dann seine Weine immer so standen, ne, zum Probieren, neben den Weinen da so jetzt von euch aus euren Lagen, dass er immer gesagt hat, boah, das ist alles, ne, das ist, da will ich eigentlich hin, ich will da mehr Opulenz. Mhm. Und dann hast du dich besonnen und hast gesagt, nee, aber bei mir ist anders und ich mach's anders.
Ja, man muss natürlich aber auch sagen, dass uns da das Klima, also die warmen Jahre so ein bisschen in die Karten spielen. Das muss man schon so sagen. Ja, also ich habe früher mit dem Philipp und mit dem H.O. und so immer viel Wein probiert. Ja, und da standen dann, als im Jungweinstadium standen da so fertige und so gelbfruchtige Dinger mit einer gewissen Alkoholsüße. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, von uns, das stand daneben dran, das war eigentlich fast dünn dagegen. Und dann dachte ich mal, wie kommst du da jetzt hin? Was machst du? Habe ich da viel mehr Überreife reingepackt. Ja. Ihr habt da auch schon viel präziser gearbeitet. Also keine Überreife, keine Botrytis drin. Ja. Ich hatte da gern schon immer noch so ein bisschen was mitgenommen, ja. Dass es halt, dass es Schmackes kriegt. Ja. Aber das können wir mittlerweile ganz gut rauslassen.
Du hast ja den Betrieb von deinen Eltern übernommen, ne? Also das ist ja, jetzt Wagner Schempel ist ja letztlich, ich glaube, 9. Generation, gell? Mhm. Schon. So, von deinen Eltern übernommen. Und damals war das eigentlich ja noch ein Mischbetrieb. Und auch, ihr habt vor allem Sektgrundweine gemacht, richtig?
Genau, ja. Also mein
Weil es so sauer war.
Ja. mein Großvater und mein Vater, die hatten eigentlich mit dem Weinbau, das lief so ein bisschen nebenher. Mhm. Ja. Also es war so, wurde so stiefmütterlich behandelt. Das waren 8 Hektar Reben. Und der Betrieb war hauptsächlich landwirtschaftlich fokussiert. Ja. Und da hatten die auch mehr Spaß dran. Mein Großvater, wenn du dem irgendeinen Wein hingestellt hast, das konnte echt so richtig grottenschlecht sein, der hat probiert, auch direkt ausgespuckt, ja, weil er hat überhaupt keinen Alkohol getrunken. Ja, ist gut.
Egal was.
Also auf jeden Fall hatten die da wenig, mein Großvater wenig Gespür dafür. Mhm. Mein Vater, der hat dann auch, hat er eingeheiratet, ja, und dann wurden da früher, aber traditionell schon immer, auch das lag auch ein bisschen an Freundschaften zu Kellermeister von Kessler-Sekt damals, und dann haben die da ganze Jahrgänge als Sektgrundwein verkauft, weil das hat echt brutal Säure gehabt und das wollten die. Das war für die perfekt. Mhm. Und von daher war das so in der Zeit vor mir eigentlich ein guter Absatzkanal.
Wie macht man dann jetzt aus so einem Weingut eines der renommiertesten Weingüter Deutschlands?
Ich habe früher angefangen.
So alt bist du jetzt auch nicht, Daniel.
Nee, ich war wirklich tatsächlich, mit 18 habe ich mich entschieden, Winzer zu werden. Und dann, war ich noch mal ein Jahr im Ausland und hatte da Freude dran am Weinbau. Und damals war Rheinhessen ja, lag brach. Also das war im Dornröschenschlaf. Ja. Die Gastronomiekarten waren geprägt von Rheingau Riesling und Mouton Cadet oder sowas. Ja. Mhm. Das haben die alle getrunken. Der rheinhessische Wein hat in Rheinhessen nicht wirklich stattgefunden, sondern war halt süß und billig.
Genau, wenn man als süße Alternative oder so. Ne?
Ja. Ja. Und dann haben wir da so halt mal angefangen, so idealistisch einfach.
Einfach mal probiert.
Ja, und das war 1992, mein erster Jahrgang. Und Du warst dann ein bisschen später, kamst ein bisschen später dazu. Aber trotzdem, das war eigentlich ist eine Generation. Es gab eine Aufbruchsstimmung in Rheinhessen auf einmal. Das hat 10 Jahre gedauert. Und ihr habt
super spannende Zeit, ne?
Ja, mega.
Das war so ein gegenseitiges Anstecken und jeder wollte mehr. Und
war der Hammer. Was kostet die Welt? Ja. Genau. Also da ging es so vorwärts, das war so cool.
Vielleicht sagen wir auch noch mal ein bisschen, wie es in dieser rheinhessischen Schweiz aussieht. Also, oder wie, dass man das noch mal ein bisschen vergleichen kann, ja, wie es jetzt in deiner Region aussieht, ja genau, im Wonnegau und jetzt verglichen mit der rheinhessischen Schweiz. Also mir ist direkt aufgefallen, es ist ja fast für einen Rheinhessen, ist es ja fast alpin bei euch. Ne? Also du hast mich mitgenommen im Jeep, ja, sieht mir raus. Ich hab den Fehler gemacht und hab gesagt, ach, wir können auch mein Auto nehmen. Da hat er mal so ganz leicht gelächelt.
Ich bin damals mal, was war das, mit Alle Golf, sind wir mit jemandem über die Winger gefahren. Ne? Und da habe ich gedacht, okay, jetzt fährt er hier schön über die Feldwege und dann geht es auf einmal querfeld ein.
Er hat zu mir immer gesagt, das ist ein Weg.
Wir hatten mal so einen Feldgolf, der hat keinen Beifahrersitz gehabt. Und der ging, aber der sah also schrecklich aus. Ja. Also da ist im Prinzip fast alles Mögliche drin gewachsen in dem, in dem Auto. Ja.
Im Auto auch.
Und ich kann mich erinnern, da waren wir in Wingert und da gab es so eine Stelle bei uns. Bei uns gibt es ja unglaublich viel, hast du ja gesehen, so Buschwerk und Hecken und Gestrüpp. Ja. Und dann, das war mal ein Weg, aber der ist dann irgendwann zugewachsen mit Gebüsch. Und ich habe den dann immer mal wieder offen gefahren, den Weg.
Offen gefahren?
Das war so eine Wand, die war so 3 Meter hoch und dann brechst du mit so einem Feldgolf dann durch dieses Gebüsch einfach durch.
Es gibt Kollegen, die sitzen mit Todesangst auf der Rückbank.
Ich saß auch mit Todesangst neben dran. Aber es ist tatsächlich, man hat es echt das Gefühl, es ist noch so ein bisschen mehr Natur als bei uns.
Total. Wir haben ein paar Wanderungen bei euch gemacht, wo wir damals, also es im Winter und so, da sind wir wirklich da rumstolziert durch so kleine Wege und so weiter. Und da hast du wirklich das Gefühl, das ist noch so unberührte Natur, so blöd wie es klingt. Und das ist bei uns alles deutlich aufgeräumter. Ja. Ne? Also natürlich auch schön.
Ja.
Hügelland halt deutlich flacher, eher so ein bisschen sanfter alles, und aber schon auch deutlich strukturierter, viel mehr Weinberge. Bei euch gibt es ja zwischendrin mal so wilde Hecken.
Ja, wunderschön.
Das ist ja bei uns komplett nicht vorhanden, ne?
Ja, also wir haben so ungefähr 150 Hektar Naturschutzgebiete zwischen den Weinbergen, ja, die nicht nur Segen sind, ja, sondern auch manchmal auch Fluch, ja, weil du halt auch viel Vögel hast und viel Wild hast.
Wildschweine.
Wir haben Rehe und gut, Rehe gibt es bei euch auch.
Ja.
Auch ein Problem. Und dann ist es halt schroff und steil und steinig. Mhm. Ja. Und wenn ich bei euch bin, ja, oder auch in der Pfalz, beim Andi oder so, oder beim Philipp Kuhn, ja, wenn ich sehe, wie schön die Weinberge auch hinstellen können, ja, auch Unterstock, ja, so was Unterstockarbeit und überhaupt Mechanisierung betrifft, bin ich auch manchmal nah. Ja, das geht bei uns so nicht unbedingt, nicht immer so gut.
Wobei, du hast auch auf ökologische Weinbau umgestellt.
Wir machen auch seit 15 Jahren Bio, aber das ist bei uns schon echt schon ein bisschen aufwendiger als sonst.
Also es ist ja steiler, insofern ist es wahrscheinlich auch aufwendiger zu pflegen,
ja,
alles,
die
oder?
Die Steine, ja, und die viele Steine.
Überall liegen so Steinbänke regelrechte, ne? Ja. Was ist das?
Das sind halt Rodensteine, die aus den Parzellen rausgerodet wurden vor die letzten 200 Jahren. Man hat also früher angefangen, also im Prinzip auch Land urbar zu machen, was früher Ödland oder verbuscht war, steinige Böden waren, und dann hat man einen Graben gemacht, also 80 Zentimeter tief, 1 Meter breit, und dann hat man so einen ganzen Hang von Hand rumgewühlt, 80 Zentimeter tief, die Steine mit dem Schubkarren raus, ja, und dann halt einen Weinberg angelegt.
Und neben so einem Weinberg, ich meine, das ist irgendwie so ein Steinfeld, oder? Das ist irgendwie 200 Meter
so
lang.
Steinriegel.
So Steinriegel, das, 10, 15 Meter hoch.
Und du siehst ja im Ort viele Häuser sind ja auch komplett super schöne Bruchsteinhäuser.
Ja, es gab in Sievesheim schon immer viel, also es gab auch 8 oder 9 Steinbrüche in der Gemarkung zwischen den Weinbergen. So. Also man sieht, musst du ja nur ein Loch machen, da hast du ja den Fels schon gehabt. Und von daher ist der ganze Ort ist halt auch durch den Porphyr, durch das vulkanische Gestein auch geprägt. Ja.
Wir super haben schon wieder den nächsten Wein im Glas, ja, der Johannes Schnell heute. Was haben wir denn da drin?
Entschuldigung, ich habe die ganze Zeit gedacht, den 16er würde ich gerne mal probieren, weil
der duftet schon toll.
Auch ein Jahrgang ist es gar nicht so leicht gewesen. Und, das, und beim Daniel, im Endeffekt, wie es rauskommt, kristallklar, super präzise, ganz schlank und elegant.
Wow, und toll.
Aber, super schöne Wein.
Wow. Ja, 16 war schön, aber da haben wir auch schon um Reife gekämpft.
Also, ja, das aber, war, das aber hat der jetzt, ist nicht, das nicht hat, so aber ich weiß noch, nach 15, dein 16er Jahrgang war es noch damals, da habe ich gedacht, boah, das ist mit Abstand so. Das, also wirklich war für mich damals mit Abstand der beste 16er Jahrgang, den ich probiert habe. Mhm. Und das ist immer noch so frisch und so schön.
Ich habe gelesen, diese Weinberge oder die Hügel rund um Sieversheim wurden früher als die, oder von anderen Winzern mal so ganz gerne als die Golanhöhen Deutschlands bezeichnet, keiner hin wollte.
Stimmt, ja, die Golanhöhen Hessens.
Aber das hat sich gemacht, oder? Als ich mal, oder also da spielt der Klimawandel, hast du ja vorhin schon ein bisschen erwähnt, ne, dass das Wetter ein bisschen, dass es einfach mehr Wärme ist, hilft dem? Also ich glaube, heute sind viele neidisch.
Ja, es hilft uns schon ein bisschen. Also wir, vor allem, worum wir ein bisschen beneidet werden, sind diese niedrigen pH-Werte, die wir haben. Ja, weiß nicht warum, aber wahrscheinlich durch die Säure natürlich, auch die etwas kühleren Nächte.
Ich muss jetzt erklären, mehr Stabilität.
Danke, ich hätte jetzt nochmal nachgefragt. Was heißt mehr Stabilität? Also der ist länger, den kannst du länger trinken?
Ist ja, das ist Konzentration in H+Ionen.
Ja, ich habe das irgendwann mal auch.
Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe einen Mund voll.
Je niedriger ein pH-Wert ist, umso stabiler ist eigentlich das Medium gegen Oxidation und auch gegen was Bakterien, Pilze, also Hefen und auch Oxidation betrifft.
Okay, also die sind also gegen alles resistenter.
Also vergleichbar zum Beispiel, wenn du Weine hast, wie bei uns, die jetzt vom Kalkstein kommen, die automatisch ein Stück weit höher sind in dem pH-Wert, da musst du unheimlich darauf achten, dass die Weine jetzt nicht anfangen, den biologischen Säureraubbau abzurutschen oder sowas oder Nebenaktivitäten neben der Gärung zu machen, die du nicht willst.
Okay.
Und jetzt bei Daniel oder an dem Mosel ist es so, ich finde es ganz spannend, wenn du dich mit dem einen oder anderen Kilian Franzen, der war auch schon mal da, der hat mir mal ganz stolz erzählt, ja, sein Weißburgunder Gutswein gärt seit 3 Jahren. Das ist bei uns jetzt schon auslaufen lassen können, ja, weil es einfach nicht die Stabilität hat, das funktioniert nicht. Ja. Also wir müssen einfach viel, viel mehr danach gucken und das ist beim Daniel schon auch ein großer Vorteil.
Ja.
Aber wir haben auch andere Jahre. 2010 zum Beispiel, spannendes Jahr, in dem wir ja so eine kleine Eiszeit hatten. Mhm. Wenn du dich erinnerst, da hatten die Vulkane gespuckt auf Island.
Ja, stimmt.
Da war der Feinstaub in der Luft.
Ja.
Da war der Flugverkehr eingestellt und wunderschöne rote Sonnenuntergänge durch den vielen Staub in der Atmosphäre.
Ja.
Und da sind die Rieslinge nicht reif geworden.
Ach so, weil der Staub in der Atmosphäre war.
Und da haben wir all die Lehrbücher rausgeholt, wie man dann Riesling oder Saft, also Most entsäuert.
Ach, stimmt.
Verrückt.
2010, das war ein krasses Jahr. Und da haben wir gekämpft, weil wir haben echt Riesling Gutsweinpartien geerntet mit 13 Säure.
Aha.
Und das hattet ihr nicht.
Hm. Ja. Wir hatten aber auch viel niedrige Erträge in dem Jahr.
Ja, wir auch.
War sehr umgedreht. Es war generell ein kleines Jahr, aber das hat bei uns die Konzentration gebracht, dass wir quasi, aber ich weiß noch, damals in 2010 habe ich das versucht, die höhere Säure über unheimlich viel lange Maischestandzeit wegzumachen, weil ich gesagt habe, ich habe keine Lust, was zu entsäuern, ich will nicht irgendwie was am Wein machen, ich mache das jetzt einfach, indem ich einfach die Trauben stehen lasse und dadurch wird die Säure quasi abgepuffert.
Mhm.
Teilweise extrem lang, bis zu 70 Stunden habe ich damals ausgedrückt. Dann war das hinterher eher so quasi der klassische 2010er Jahrgang, der halt einfach total speziell war. Aber ein super spannendes Jahr.
Ja. Boah,
viele Herausforderungen.
Und das war schwierig bei uns. Das
sag doch nochmal, was wir jetzt hier eigentlich im Glas haben. Ich habe das jetzt noch nicht so richtig. 2016 Herkretz. Das ist jetzt aber mal spannend, weil Herkretz, da wollte ich nochmal, also ich habe jetzt gelesen, dass das eine ganz berühmte Lage ist, die schon 1901 oder so mal erwähnt wurde. Du siehst, ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Ja? Aber ehrlicherweise, als du angefangen hast, da war ja mit den Lagen rund um Sieversheim, da war das ja eher, da hat man nicht gedacht, dass das nochmal so Weltruhm erreicht, oder?
Ich weiß nicht, ob das jetzt Weltruhm hat. Ja, es ist schon bekannt mittlerweile. Ja. Aber Herkretz kannte eigentlich in dem Sinn niemand. Ja. Ich habe meine ersten Weinberge 2000 erst gekauft. Wir hatten schon immer Herkretz, aber das war mehr oben auf dem Plateau drauf. Also in dem klassischen Steilhang. Das haben wir eigentlich erst seit 2000, diese Parzellen. Und mittlerweile sind es 6 Hektar.
Okay.
Und haben dort, also es ist eine Art Pionierarbeit dort. Ja. Also es gab ganz viel verbuschte Flächen. die waren zugewachsen, die waren 50, 40, manchmal 60 Jahre nicht bewirtschaftet.
Das ist eh sowas. Ne? Ihr müsst ja für jeden Weinberg, den ihr anlegt, auch eine Fläche wieder pflegen, oder? Wie war das?
Ja, Ausgleichsflächen. Also Kompensationsflächen müssen wir dafür ausweisen und das ist auch das, was wir tun. Und das ist auch so, ja, ich sehe mich auch so ein bisschen als Landschaftspfleger und Kulturlandschaftspfleger. Bauen dort wieder Trockensteinmauern auf und gucken halt, dass diese Flächen nicht komplett zuwachsen und irgendwann verwalden. Mhm. Weil wir haben teilweise jetzt so ein sogenanntes Vorwaldstadium. Also das sind Parzellen, da ist der Drahtrahmen noch drin, die Stickel, die Träte, die Reben wachsen über 10 Meter hohe Bäume drüber.
Das haben wir gesehen, ne? Da sind wir so durchgefahren. Das war echt wie so ein...
Das ist,
wie verbuscht, kann man sagen. Ist, ne?
Guck, fährst du den Feldweg, guckst links rein in den Wald und da stehen aber die Endstickel noch und die Träte.
Und das ist irgendwie 2-3 Meter hoch, ne? Locker alles zugebuscht. Also
und
verrückt.
Solche Flächen haben wir halt in den letzten Jahren. In den letzten Jahren. So, solche Parzellen haben wir halt in den letzten Jahren wieder rekultiviert. Mhm. Und wo es irgendwie auch dann Sinn macht und wo es dann eine zusammenhängende Bewirtschaftungseinheit gibt und andere, die halt ein bisschen abseits liegen oder die wirklich extrem schwer zu bewirtschaften sind mit Terrassen, die halten wir halt offen.
Und da hast
die
du auch Viehzeug, gell?
Da haben wir halt mittlerweile eine eigene Schafherde und Ziegen. Super. Und die halt, die Ziegen sind echt genial. Also Ziegen sind brutal, was die Hecken fressen. Ja, also es ist total...
So besser nicht im heimischen Garten.
Ja, das ist wie so, wenn du die lang genug einzäunst und da drin lässt in so einer Parzelle, wo du eigentlich nicht 3 Meter tief reinschauen kannst, weil das komplett verbuscht ist. Wenn du sie lang genug drin lässt, haben die in dem ganzen Ding alle Bäume geschält, die Rinde, und im nächsten Jahr ist das Blatt.
Verrückt.
Also die schälen die Rinde, ja, und dann ist das irgendwann geht das zurück von selbst. Also es ist echt super.
Natürliche Rodung.
Natürliche Rodung ist wunderbar.
Das ist dann unsere Landschaftspfleger. Wir nennen die auch so.
Wie groß ist euer Landschaftspflegerteam im Moment?
Es sind nur 15 momentan. Aber die Herde soll so 25 werden. Das ist so das Ziel.
Super.
Sind noch Kühe zu holen.
Haben ja, das ist der nächste Schritt. Erst müssen die Hecken weg, wir brauchen Grün und dann kriegen wir Kühe.
Jochen, müssen wir denn hier auch Ausgleichsflächen schaffen oder dann Flächen pflegen? Macht ihr das auch?
Nee, bei uns ist es tatsächlich so, dass die Gemarkung überwiegend halt schon früh flurbereinigt war. Das heißt, es ist alles schon ausgewiesen, verändert, teilweise in den 50er Jahren, also je nachdem, wie es war. Wir hatten jetzt eine letzte große Flurbereinigung neben Westhofen in Gundersheim, Höllenbrand. Und da waren dann schon auch Ausgleichsflächen klar. Und Mauern mit da aufgesetzt und so weiter. Aber es ist trotzdem alles viel klarer, noch Weinbau. Da ist eigentlich fast jeder Fleck ausgenutzt. Du hast hier und da hast ein paar Abschnitte, wo was hingelegt wurde. Aber es ist ja teilweise auch so von der Historie raus, wenn du jetzt Bechtheim nimmst, das sind schon uralte Weinbergsflächen. Ne? Und da war halt einfach schon immer Weinberg. Und sind natürlich in den letzten 60, 70 Jahren sind dann halt Ackerflächen auf einmal auch übernommen worden zu Weinbergsflächen. Aber der Kern war schon groß. Und das war immer Weinberg. Da hast du keine Wiesen gehabt, da hast keine Hecken gehabt, das war einfach schon immer Weinbergsfläche. Ja. Wenn wir jetzt selbst, also wir hätten gar nicht die Flächen, die wir jetzt sagen können, die würden wir jetzt wieder umstellen auf Weinbau oder auf, dass wir sagen, da wollen wir Reben pflanzen, weil alles eigentlich bepflanzt ist.
Alles bepflanzt, kein Platz mehr.
Ja, du, aber das ist typisch für Rheinhessen, also bei uns ja auch. Also diese Flächen, die sind ja nicht einfach so brachgefallen, sondern die sind einfach brachgefallen in den 50er, 60er Jahren, weil...
Viel schwerer zu bewirtschaften.
Ja, weil sie einfach schwer zu bewirtschaften waren und man konnte genauso gut Wein in der Ebene machen, weil es in Rheinhessen ist ja begnadet. Ja. Rheinhessen ist ja nicht umsonst das größte Weinbaugebiet, sondern wir haben halt die Situation in Rheinhessen, dass wir in Regenschatten sind, vom Hunsrück abgeschottet, sehr niedrige Niederschläge haben, sehr gute Böden haben und auch viel Sonnenstunden haben. Und ja, und von daher, warum sollst du dich quälen in so einem Steilhang, wenn es auch in der Ebene geht?
Ja? Das sind ja auch mal diese verbuschten Flächen, findest du ja auch in der Mosel, wo alles wesentlich und im Endeffekt gehört viel Idealismus dazu, genau die Flächen wieder zu aufzubauen oder zu pflegen. Wir haben halt die Möglichkeit, durch das bei uns alles so einfach zu bewirtschaften ist, dass du halt einfach wahnsinnig viel in, sagen wir mal, pure Qualitätsarbeit reinstecken kannst, ohne dir Gedanken zu machen. Und Daniel
das
hat.
Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, genau, du hast beides. Und du musst einmal dieses, also was heißt, bei dir geht es mittlerweile auch, nachdem du es quasi hergestellt hast, aber das ist gegenüber der Mosel für uns, finde ich, immer wieder ein entscheidender Vorteil, wo du einfach sagen kannst, klar, es ist nicht so steil, wir haben keine Schlauchspritzung, wir können im Direktzug arbeiten, wir können unser für die Standardbodenarbeiten unser Schlepper benutzen und haben dann die Zeit, um pure Qualitätsarbeit zu machen.
Und das Gradstellen, genau. Laubarbeit, wie du es haben willst, nicht zu viel, nicht zu wenig, genau. Das ist jedem selbst überlassen. Ne?
Und es war früher nicht selbstverständlich, also als wir angefangen haben, weiß noch, als ich bei Klaus Peter bei Kellers war und angefangen habe, die erste Trauben bei uns runterzuschneiden, dann haben die Leute mich gefragt, was machst du da? Ja?
Also die guten Trauben weg.
Die, genau, das, ja. Die Gotteslästerung hieß es damals noch.
Ja, und
das ist noch nicht lange her. Gut, lange. Mhm. Bei mir auch jetzt 18 Jahre. Ne? aber das ist verrückt. Das waren damals die Aussage. Die sind vorbeigefahren, die haben angehalten, haben gedacht, der ist bekloppt.
Ja.
Und so, ich meine, du warst ja noch immer Spur früher dran. Und das ist schon witzig, wie die Entwicklung ist. Und heute geht es ganz klar.
Probieren wir eigentlich mal was von dir.
Ja. So, und du hast uns jetzt was geholt. Was kriegen wir jetzt?
Oh. Die Kapsel kann ich nicht beschneiden. 2018 Geiersberg.
Oh, okay. Also
wir haben ja bei uns die 18er Lagenrieslinge sind bei uns jetzt der aktuelle Jahrgang, der jetzt rausgekommen ist. Also das heißt, wir hätten eigentlich jetzt nach unserer eigenen Regel 2017 in Verkauf bringen müssen. Aber ich habe im Frühjahr haben wir Weine probiert und haben wir gerade 18 gefüllt gehabt. Und da war 18 so präsent und war so da. Und dann hast du 17 probiert. Und es war noch total zurück. Ich finde 17 ja ein gigantischer Jahrgang, großartig. Aber es braucht einfach noch Zeit. Und dann haben wir auch gesagt, um was geht's jetzt? Um Pseudo zu sagen, gibst du die Weine nach 3 Jahren raus? Oder gibst du die Weine dann raus, wenn sie trinkbereit sind? Oder wenn sie anfangen trinkbereit? Wir bauen ja alle Weine aus, die auch enormes Alterungspotenzial haben sollen. Aber in dem Fall war es halt so, dass wir einfach gesagt haben, es macht viel mehr Sinn, 18 vorzuziehen, 17 noch liegen zu lassen. Das heißt, 17 nächstes Jahr, 18 jetzt.
Wir haben tatsächlich eine Frage. Ich habe vorher gefragt nach Fragen. Ne? Und da war also eine wichtige Frage, wie erkenne ich denn, ob ein Wein trinkreif ist? So, das ist tatsächlich auch immer mein Problem. Man kauft so einen schönen Wein und dann ist man vielleicht auch enttäuscht. Also wie?
Ich empfehle immer, einen 12er-Karton zu kaufen, jedes Jahr eines zu probieren. Nein, es ist tatsächlich nicht einfach, also, weil es von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich ist. Generell, ich finde, also das schließe ich auch bei dir, das ist ähnlich, dass du sagst, nach 5 Jahren finde ich, nach der Ernte haben die Weine das erste Mal so ein richtig offener Moment, wo du sagst, boah, sind die komplett, also das geht mir ganz oft so, wenn ich immer wieder zurückdenke, sind es so 5 Jahre und die brauchen sie eigentlich auch als 3 Jahre ist, oder jetzt in dem Fall 2, sind schon jung, aber die brauchen, je nachdem, also zum Schluss musst du entscheiden, wie du es selbst haben willst, ne? Ob du jetzt sagst, du willst frischer, präziser und direkter haben oder ob du sagst, ich will auch gerne ein bisschen Reife, ein bisschen Rundung, ein bisschen mehr Schmelz und dann je länger du wartest, umso runder werden halt die Weine. Das musst du einfach für dich selbst ein bisschen empfinden. Das kann da gar keiner vorschreiben. Und Geiersberg 2018 ist ja ein sehr warmes Jahr. Ich habe es aber bewusst mal mitgebracht. Und Geiersberg ist eine super warme Lage und wir haben da gerade eher die Herausforderung, dass du sagen musst, wie kriegen wir es hin, die Präzision reinzukriegen, so gut man es kann.
Also eigentlich ist das so ein bisschen, ich merke so ein bisschen, das ist so ein bisschen so, ne? Also der Daniel will manchmal so ein Ticken mehr Wärme, ein Ticken Opulenz, nicht zu viel. Und du willst eigentlich die Kühle so diese Eleganz in den Wein.
Wir müssen versuchen, die Eleganz reinzubringen, weil Geiersberg per se, du kriegst in jedem Jahr einen reifen Wein. Und du kannst ohne Probleme hier ein 14,5% Volumen Alkohol, hochreifen, mächtigen Riesling hinstellen. Der ist wahnsinnig beeindruckend. Da trinkst du ein Glas und dann ist es aber vorbei. Und das musst du halt irgendwie versuchen, auch anders hinzukriegen. Also wir haben 18, wir machen es, seitdem wir unser neues Weingut gebaut haben. Seit 2017 lassen wir die Weine ein Jahr länger auf der Hefe liegen. Das heißt, der 2018 ist auch erst im März gefüllt. Also im März 20 ist er gefüllt worden und trotzdem finde ich, er ist immer noch verschlossen und trotzdem ist aber ein Wein, der schon mehr zeigt als jetzt als 17. Aber was wir festgestellt haben, dieses eine Jahr länger auf der Hefe, auf der Feinhefe, das bringt dem Wein unfassbar viel. Gerade wie Reife im Großen halt, ne, im großen Volumen. Und das ist was ich auch nicht mehr anders machen würde.
Auch im Holz oder?
Es ist auch im Holz vergoren.
Ja.
Also Holz und Edelstahl, aber dann ein Jahr im Stahlglas zum Schluss. Also es waren 9 Monate im Holz und Stahl. Und dann halt nur noch im Stahl gereift. Weil wir einfach ganz ehrlich da auch sagen können, wir können es runterkühlen. Die liegen bei 8 Grad, komplett verschlossen, dass auch nichts drankommt, weil du hast ja nochmal Ernte zwischendrin, ne? Da darf nichts drankommen. Und das, wenn wir im Holz ein bisschen zu, bei unserem pH werden, ein bisschen zu heiß.
Ich darf nichts dran
kommen. Das könnte ich allein aufgrund unserer baulichen Situation nicht. Ja. Sowas einfach mal liegen lasse und
du hast doch jetzt auch so einen neuen Keller gebaut,
ja, aber
oder?
Dann ist ja nur für Flaschen.
Schon abgefüllt, ja, okay.
Ist für Flaschen. Mhm. Aber es ist cool. Es ist total, das hat nichts von einem heißen Jahr oder überhaupt gar nicht. Ja. Es ist sehr animierend und sehr saftig und hat eine tolle Frische und ist cool.
Ich meine, wie immer, wenn du also wir haben es auch versucht, ne? Du hast ja viele verschiedene Partien. Wir haben wirklich zum Schluss auch für uns gesagt, die Partien, wo diese Opulenz überhand genommen habt, die haben wir rausgenommen, weil wir gesagt haben, wir probieren Geiersberg halt einfach ganz, ganz auch elegant zu zeigen in dem Jahr. Zu zeigen, guck mal, es ist ein warmes Jahr, es ist ein reifes Jahr und die Lage kann aber auch das. Und es ist im Endeffekt für uns von der ganzen Kollektion 18 mit der kühlste Wein, obwohl es die reifste Lage ist.
Mhm. Ja. Und der wird jetzt in den nächsten Jahren dann noch ein bisschen weicher quasi, oder?
Ja, er wird offener erstmal, weil er ist schon noch verschlossen, witzigerweise.
Es steht jetzt so zwischen der Fruchtphase und der Reife, ne?
Genau.
So.
Mhm.
Ich wünschte, ich könnte das so rausschmecken. Also ich finde, er schmeckt toll, aber wenn der jetzt noch ein bisschen weicher wird, mag ich ihn auch.
Ja, ich finde einfach, du merkst, die Ansätze sind richtig, aber ich finde, du merkst einfach, hat noch zwischendrin so eine kleine Blockade, wo du einfach sagst, da kann noch mehr kommen. Da kommt auch noch mehr, weil meistens sind die Weine, vor du sie füllst, auch ganz anders. Wenn du sie füllst, ist wie so einmal durchschütteln und danach müssen die Weine sich brabbeln. Die brauchen einfach ihre Zeit, manchmal kürzer, manchmal länger, je nach Jahrgang. Aber ich finde auch, ganz ehrlich, wenn du jetzt eine klassische Folge von uns in den Jahrgängen gehabt hättest, wäre 2018 ja sicherlich breiter gewesen. Das haben wir durch den Platz, ganz klar, den Platz, das länger reifen lassen können, hast du die Weine haben einfach andere Eleganz gekriegt als früher. Früher war es schon so, dass du sagen musst, okay, kurz vor der Ernte abfüllen, ansonsten hast du keinen Platz, um den neuen Jahrgang zu lagern. Das war ja die Idee, zu sagen, du kannst zwei Jahrgänge lagern, das nutzen wir auch aus.
Ja,
das ist völlig unterschätzt.
Total. Total.
Ich meine, bei Winzern, also jetzt ich als normaler Weintrinker, ich finde 2018 super Jahrgang.
Beim Konsumenten,
der keine Ahnung hat.
Privatkonten, ja. Hey, so kannst du nicht sagen.
Nee, aber,
also beim Privatkonten, der ganz normal Weinkauf.
Wollen wir eigentlich mal anstoßen? Ich habe das Gefühl, es wäre jetzt mal Zeit.
Boah, 16 ist toll.
18 ist, es ist auch so cool trocken. Da,
ja, es ist super trocken. Es ist schön.
2 Gramm oder?
Gramm, 1,2 Gramm.
Aber es ist, also das ist jetzt auch für mich ein trinkiger Wein. Ne?
Den das möchte fand ich gerne das so. Das fand ich aber auch ein Geiersberg. Das ist wirklich nur das Verschlossenste. Wenn du jetzt Kirschwild probieren willst, du weitaus mehr Saft haben, weitaus mehr Intensität. Und das kannst du halt einfach, ich finde, die 18er kannst du unfassbar gut trinken. Mhm. Ne? Weil sie halt einfach ein bisschen smoother sind.
Das ist aber auch sehr präzise. 18 war ja eigentlich so wirklich ein verpöntes Jahr mit diesem Jahrhundertsummen, genauso wie 2003. 2003 haben wir uns ja noch gefreut über die hohe Reife. Ich kann mich erinnern, 2003 haben wir so eine Art,
aber endlich mal Wärme.
Jahr, endlich mal wird's reif.
Ja.
Aber richtig.
Und da haben wir das komplett mitgenommen. Das war so geil. Ja. Da haben wir so eine Art Moskewitz-Öxel-Challenge veranstaltet. Ja, wer kann mehr? Wer hat mehr? War so, oder?
Ja. Es ist aber auch ein bisschen eine Trendwende. Ist nicht auch ein bisschen, guck mal, wie schnell ich wieder trinke, ne? Das ist, weil eure Weine so gut sind. Aber ist nicht auch so ein bisschen so eine Trendwende einfach jetzt entstanden? Also so, wir haben einfach jetzt seit 2003 auch andere, es ist ein bisschen wärmer geworden, oder?
Ja, nee, 2003 war auch schon echt ein brutal, vergleichbar mit 18, wenn das so ist. Wobei,
3 war noch ein bisschen trockener, ne?
Also, wir hatten 2003, also wir zumindest hatten 2003 so noch ein, zwei Gewitter und dann hatten wir durch die Gewitter so eine leichte, ja, so ein Aufreisen gekriegt und dann eintrocknen weiter. Wir hatten viel mehr Möglichkeiten auch, um Edelsüß und so zu machen 2003. Also da gab es auch
TBAs
und alles Mögliche, ja. Das gab es 18 nicht. Also die Jahrgänge sind schon unterschiedlich, ja, aber von der Hitze.
Oder kaum. Ja.
Von der Hitze her war das ähnlich, ja. Und wir haben aber 2018 viel präziser geerntet, haben viel mehr Ganztraubenpressung gemacht auch, ja, und mehr geachtet auf Finesse. Und 2003 hat man wirklich alles mitgenommen. Das gibt ihm Vollgas.
Ist das denn auch so, also ihr seid ja jetzt beide schon lange im Geschäft. Ist das, wie hält man sich denn offen? Wo kriegt man denn neue Inspiration her, das immer noch mal einen Tick zu verfeinern? Ist das auch eine Mode, dass man sagt, ich will das noch eleganter und so? Ist das so eine Mode jetzt bei allen? Oder alles ist das, wo kriegt man das her?
Wie? Reisen.
Ja. Also Reisen. Das ist
Reisen ganz und Lehrling. Wir haben jedes Jahr 2 Azubis mhm. und auch immer wieder Praktikanten. Und von denen lerne ich auch. Ja. Natürlich die auch von mir, aber es ist ja immer ein Nehmen und Geben. Im Prinzip machen wir es so, wie es uns selbst schmeckt. Ja. Und suchen uns Leute, die halt genauso denken.
Ja.
Wir produzieren nicht für den Markt, sondern wir machen das so, wie wir es für richtig halten. Und das entwickelt sich jedes Jahr weiter. Immer weiter.
Wo kriegt man denn eigentlich das Selbstbewusstsein her?
Also ich glaube, was heißt, wir produzieren nicht für den Markt. Ich glaube so, dass wir nicht dem Markt folgen und sagen, der Markt will das und wir machen das, sondern dass wir sagen, wir glauben, das ist so gut, dass wir den Markt davon überzeugen wollen, dass das der richtige Weg ist. Und ich glaube auch, das ist die richtige, und wir lassen es aber auch beeinflussen.
Er kann das rhetorisch besser ausdrücken als.
Stimmt, hast du ja gesagt.
Aber es ist ja so.
Es ist ja so, dass Gott sei Dank, wenn wir immer nur, wenn wir wollten, was der Markt macht, dann würden wir jetzt nur noch Grauburgunder produzieren. So. Und in ein paar Jahren wäre es alle langweilig, wir hätten uns nur noch auf Grauburgunder eingestellt und dann wären wir weg vom Fenster. Und wir sagen ja umgedreht, wir folgen unserer Überzeugung und sagen, es dauert vielleicht ein bisschen länger. Wir haben uns natürlich die charaktervollste Rebsorte überhaupt ausgesucht. Ne? Aber, also ich glaube, wir sind alle überzeugt, deswegen machen wir das auch, dass das irgendwann ankommen wird. Wir merken es ja aus dem Ausland. Im Ausland wird Riesling gefeiert, was Tolles. Mhm. Und auch im Inland kommt es mehr und mehr an, ganz klar. Ne? Und
noch nicht ganz, aber so
im Großen und Ganzen schon. Ja. Aber ich finde es wirklich toll, weil es waren ja jetzt schon viele Gäste hier. Und was ich so toll finde, ist, es hatten ja auch viele Riesling dabei, wie unterschiedlich die einfach schmecken, wie unterschiedlich die sind. Und jeder sagt, er hat seinen Boden da reingearbeitet oder die Typizität einfach von den Reben. Das finde ich halt so beeindruckend.
Das ist aber auch so ein bisschen das Problem vom Riesling, weil er kein so klares Profil hat wie der Grauburgunder. Der Grauburgunder, bei Grauburgunder weiß jeder, wie er schmeckt. Ja. Mhm. Der ist immer trocken und hat immer eine schöne Balance und ist cremig.
Schöne Schmelz.
Ist der Einsteigerwein, sind wir mal ehrlich.
Ja.
Also ich meine,
aber Riesling, der weiß er halt echt nicht.
Wir sind auch froh, dass wir eine Grauburgunder haben. Mhm. Der ist es nicht, weil genau wie du sagst, ist der Einsteigerwein, damit bringst du Leute zum Wein. Mhm. Und auch junge Leute zum Wein, die sagen, okay, wir haben jetzt viel gehört von dem Thema, jetzt probieren wir es mal und du trinkst einen Grauburgunder. Ich glaube, da kommst du weitaus besser mit klar, wie wenn du direkt auf den Riesling kommst.
Aber ein Tipp an alle jungen Leute, die uns zuhören, ne? Wenn ihr mal einen Winzer zu Gast habt, niemals einen Grauburgunder anbieten.
Das stimmt auch nicht.
Nee.
Es gibt doch gut. Er muss halt gut sein.
Genau.
Hölderkopf, ja. Was
ist da passiert? Guck mal, das ist ja Uffmache. Uffmache, Jochen.
Öffnen, darf ich öffnen?
Also ich bin ganz gespannt.
Jetzt noch eine Frage, ansonsten
kriege ich... Genau, das ist auch genau richtig.
2018, Höllberg war ja der Lieblingswein am Großteil von meinem Kellerteam im Herbst, aber... 2019 sensationell.
Also wir haben jetzt was im Glas nochmal? Höllberg?
2019 Höllberg, ja. Genau. Mhm. Und es ist total artverwandt zu 18, nur dass es nochmal mehr Präzision hat, nochmal dieses Upgrade, was 19 einfach hat.
Mhm. Ne? Du hast mal gesagt, dass du da vielleicht ein bisschen viel Bohai machst im Herbst. Da habe ich nicht so nachgefragt. Und jetzt habe ich das so ein bisschen mitgekriegt, diesen Herbst. Also ihr geht zum Teil 3 bis 4 Mal in einen Weinberg, um den abzuernten. Das ist, glaube ich, für alle, die uns zuhören, auch total neu. Ne? Man denkt ja so, ehrlich gesagt, entweder geht man per Handlese oder mit der Lesemaschine da rein und erntet das ab. Das machst du nicht. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber sag mal,
was ihr da... Wahrscheinlich ähnlich. Es ist ja so, dass die Trauben halt im Weinberg, die haben die Reifegrade. Und das kriegst du halt vor allem das Probieren über einen Geschmack raus und siehst da zum Beispiel jetzt auch da in 2020, wir haben eine Blüte. Die Blüte, je nachdem wie sie verläuft, siehst du einfach auch, wie die Entwicklung der Trauben ist. Und wir haben, wenn es verzettelte Blüte, auch das haben wir auch in 2020 wieder gehabt, dass du einfach unterschiedliche Reifegrade hast. Und es ist dann fast eher so ein Abpassen, dass du sagst, es sind ein paar Beeren an der Traube, die sind schon hochreif. Und ein paar Beeren, die sind noch ein bisschen grüner zurück. Und du musst eigentlich so die optimale Mischung finden, dass du sagst, so jetzt kannst du lesen. Das kriegst du aber nicht immer. Und deswegen machen wir tatsächlich mehrere Durchgänge, dass wir sagen, okay, einmal eine frühe Vorlese, wo wir sagen, die Trauben, die gefallen uns von der Optik nicht. Die fangen an, vielleicht auch ein bisschen Fäulnis zu kriegen, dass es rausgeht. Und lesen wir einmal alles raus. Und dann lesen wir weiter und dann kommst du das zweite Mal in den Weinberg und dann guckst du dir die Trauben an und sagst, okay, es gibt einen bestimmten Teil von den Trauben, die kannst du jetzt wegnehmen. Und ein paar sind aber vielleicht immer noch nicht gut. Ja? Und okay. Dann nistet auch mal ein paar vereinzelt hängen oder nistet später für Edelsüß hängen zum Beispiel. Mhm. Klar, das gehört dazu, ne? Weil halt jeder Weinberg, du hast im Endeffekt nur einen Weinberg einmal im Jahr und musst halt probieren, das Optimum rauszuholen. Mhm. Brauchst aber natürlich auch die Leute, die es auch verstehen. Mhm. Und ich glaube auch da, das ist wahnsinnig wichtig, wir bauen auf ein Team, was auch schon lange, lange Jahre bei uns ist und es versteht, beziehungsweise auch ein Vorarbeiter, der es versteht, bei uns erfährt, dem wir erklären können, was wir brauchen. Und dann kommen die Trauben rein, beziehungsweise du bist draußen halt dabei, du guckst dir die ersten Container an oder die ersten Kisten, die 15-Kilo-Kisten, wenn sie gelesen werden und guckst nochmal nach, passt das jetzt oder passt das nicht? Ich glaube, da ist unheimlich viel. Natürlich, wir reden ja immer über die letzten Prozente, ne, die wir dir reden. Ich glaube, manche würden sagen, ihr seid ja komplett bescheuert. Aber bei uns ist es so, dass wir schon uns da viel Gedanken drüber machen. Das ist bei dir 100% dasselbe, bin ich überzeugt von. Aber das brauchen wir auch, um zum Schluss genau das zu kriegen, was wir haben wollen. Wir haben ja auch zum Beispiel in Weinberg ein Kirschspiel. Ein Kirschspiel, der besteht bei uns aus drei Teilen. Du hast einen mittleren Teil, du hast einen Plateau-Teil, du hast einen unteren Teil. Und die ernten wir auch getrennt, komplett unterschiedlich, beziehungsweise bauen sie auch eigenständig aus, weil der Plateau-Teil, da liegt auch ein bisschen mehr Lösauflage oben drauf, der ist immer wärmer, das ist immer opulenter.
Also schneller, die kannst du schneller reinholen oben.
Nicht nur schneller, sag mal, die haben immer mehr Opulenz, weil sie schneller gereift sind. Mhm. Und die Mitte, da hast du mehr Kalkstein, das ist alles ein bisschen gemäßigter, du hast auch die Konzentration, aber es ist alles irgendwie ein bisschen eleganter. Und der untere Teil ist kühler. Ne? Satz, die sind in der Reife zurück, die sind ein bisschen grüner und du kannst das nicht vereinheitlichen. Du kannst natürlich sagen, alles klar, wir ernten heute Kirschspiel, wupp, weg. Mhm. Oder du sagst halt, du erntest jetzt einzelne Partien und guckst auch, wie die einzelnen Partien sich entwickeln und entscheidest dann später, was zeigt sich am besten.
Und so machst du es.
So machen wir es.
Ja, ich meine, das ist ja das Schöne an der Handlese. Ja? Also ich meine, wenn du mit der Maschine lässt, dann kannst du ja immer alles ernten. Ja, ja, aber das Schöne ist ja an der Handlese, dass du das rausnehmen kannst, was du haben willst. Mhm. Und das ist auch, kommt bei uns natürlich auch auf den Jahrgang an. So, ob wir jetzt also zwei Durchgänge in den guten Parzellen machen, wir schon immer auch mindestens zwei Durchgänge.
Das Wetter muss immer mitspielen, klar.
Ja, genau. Du gewinnst auch Zeit. Ja, dadurch, dass wenn's anfängt, wirklich richtig reif zu werden, also wenn du im Herbst so eine Phase hast,
wo es rein muss,
wo es nass ist, ja, und warm ist, ja, und es fängt an so überzugehen und gar zu werden, und dann kannst du halt mal schnell so einen Durchgang machen und holst mal das raus, was wirklich perfekt reif ist, und dann lässt das andere nochmal hängen, weil du, das geht dann der Durchgang, der Enddurchgang, diese Vorlese oder Mittellese oder wie sie auch immer nennen willst, kannst du halt am Tag auch mal so drei, vier Hektar mit einer großen Herdenmannschaft durchgehen, ja, und das raus holen. Dadurch gewinnst du wieder 3-4 Tage und kannst dann das andere
nochmal nachreifen lassen
oder hängen lassen und holst das dann separat.
Ja. Das ist immer ein Zeitspiel. Ne? Du spielst gegen das Wetter, du spielst gegen die Reife und du musst eigentlich immer on point sein. Und das, was ich gemeint habe, ist ja dieses, wir kochen einmal im Jahr. Ne? Ja. Wenn wir unser Filetsteak zu lange auf dem Grill lassen, ist es durch. Ja. Ja. Und das ist halt genau der Punkt. Und mal gewinnst du, mal verlierst du, aber du musst halt trotzdem versuchen, halt immer am Punkt zu sein. Je besser du am Punkt bist, je besser du im Flow bist zum Schluss auch, umso größer wird dann ja.
Warum lest ihr in 15 Kilo, was hast du vorhin gesagt, 15 Kilo Trays so?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also Daniel hat vorhin gesagt, wir hatten in 2020 zum Beispiel die Thematik mit dem Wetter, dass es einfach, wir haben ja teilweise Sommer, Hochsommertemperaturen gehabt, 32, 35 Grad,
also was krass war. An sich schön, wenn man so in der
schön.
Früher erinnere ich mich, Mitte Oktober, fies, ne, Regen,
unfassbar. Also es ist richtig, richtig heiß gewesen. Ja. Und dann ist es aber so, wenn du Trauben erntest, wenn es arg heiß ist und die verarbeitest, dann hast du so wie so einen Kochton. So bildet man es uns zumindest ein. Und keiner von uns wird, oder wir werden einen Teufel tun mittags in der Hitze Trauben lesen, weil wir wissen, wir verschwenden Aromatik, wir verschwenden Feinheit. Die 15-Kilo-Kisten helfen uns halt, weil auch gerade wenn du Richtung Mittag gehst, du kriegst ja nie einen optimalen Zeitpunkt, wenn es dann zu warm ist. Mhm. Und dann ernten wir halt gerade die Kernparzellen in die kleinen Kisten, stellen die kleinen Kisten dann hinterher ins Kühler aus, kühlen die runter, dass sie die Temperatur kriegen, verarbeiten sie erst, wenn sie irgendwie 6, 8 Grad haben. Dann hast du halt irgendwie knackfrische Trauben, die betreten die Trauben dann mit Füßen, dann kommen sie wieder in die großen Behälter, werden eingedreht und dann kommen sie auf die Presse. Wenn du Beere hast, die unheimlich warm ist, ich finde da, ja, es ist wahnsinnig schwierig, da diese frischen Brillanz rauszuholen. Und du schmeckst es auch in der Weine.
So, okay, jetzt habe ich was für euch, Leute. Und zwar Schnellfragerunde. Ich fange mal mit dem Jochen an, weil der hat den Mund leer. Jochen, was bringt dich...
Das ist eine Ausnahme.
Jochen, was bringt dich auf die Palme?
Oh
schlechter Wein.
Und wenn man so im Betrieb oder so mit dir arbeitet, wie kann man dich total auf die Palme bringen? Wo bist du?
Wenn man das mag, was ich sage.
Das kenne ich.
Wir haben ja ein großes Team. Und auch da, ich lasse ja, probiere wirklich jedem irgendwie den Raum zu lassen, dass sie sich auch selbst entfalten können, wenn es in die richtige Richtung geht. Also es gibt ein Ziel vor Augen, das muss auch gehalten werden, wer da nachlässig ist oder was für gegeben wahrnimmt und sagt, so ist es halt. Und dann was abschreibt, dann bin ich nicht mit einbestanden.
Also Schlampigkeit.
Schlampigkeit, beziehungsweise auch zu sagen, geht nicht, gibt's nicht.
Ja.
Beziehungsweise, oder was wirklich ein Problem nicht lösen zu können, zu sagen, so ist es halt. Und das geht nicht.
So, Daniel, sagst du im Mund leer. Mit welchem Wein verführst du deine Frau?
Champagner.
Champagner, sehr schön, okay.
Am besten von Fournie. Veuve Fournie, mein Lieblingschampagner, mit den wir auch nicht täglich, aber fast täglich trinken.
Täglich die Frau verführen ist ja auch irgendwie zu viel.
Schamus funktioniert immer.
Das wird ja auch funktionieren. Hervorragend. Was ist das Coolste am Winzer sein, Daniel?
So vielfältig zu arbeiten. Sowohl draußen wie in der Vermarktung. Im Prinzip von der Gummistiefel in das Smoking.
Und was ist das Nervigste am Wintersand?
So abhängig zu sein von der Natur. Manchmal. Aber es ist auch wieder gut, aber es ist auch manchmal echt stressig. Wenn du einen Jahrgang hast wie 2014, wo du denkst, das gibt's doch jetzt nicht, wie viele Steine kriege ich in den Weg geworfen. 240 Liter Regen im Juli bei 25, 30 Grad, Hagel, im Frühjahr vielleicht noch ein Frost dazu und dann halt vollnes, faule Traube und du denkst, und du hast Angst um deine Ernte und denkst, boah, das ist jetzt anstrengend. Das ist manchmal echt heftig. Aber so ist es halt. Wir müssen halt damit leben.
Es gibt doch gesunde Demut, ne?
Ja.
Also. Stimmt, eigentlich jedes Jahr hat man wieder eine gesunde Demut, oder? Weil die Natur einen doch ganz gut zurechtstutzt.
Ja, genau. Und manchmal aber ist es dann aber auch wieder großartig, so wie die letzten 2, 3 Jahre.
Und das ist für uns Standard. Es war natürlich auch ein Schock und trotzdem sagen wir, okay, wir wissen aber damit umzugehen.
Die Natur ist gnadenlos, wir sind krisengewöhnt.
Genau, krisenfest.
Was ist das größte Weingeheimnis, das du gelernt hast?
Großer Wein ist immer entspannt.
Großer Wein ist immer entspannt.
Ja, ja, ja.
Okay. Wie hält man sich offen für neue Inspirationen? Ich meine, irgendwann weißt du ja, was du machst so und jetzt kommt jemand und hat mal so einen ganz anderen Dings. Guckst du dir das an? Bleibst du da offen? Wie gehst du damit um?
Also ich habe ein Riesenproblem damit zu sagen, wenn ich mal an den Punkt werde, sagen, ich wüsste alles, hätte ich ein Riesenproblem, weil das wird mir Angst machen. Ich glaube, wir sind immer offen für Neues, weil wir einfach nicht stehen bleiben wollen, weil wir weiterkommen wollen, weil wir wissen, wie es enden kann, wenn man denkt, man ist gut. Und von daher, diese Zufriedenheit wird es bei uns nicht geben, sondern es geht immer weiter. Wir probieren immer mehr aus, wir probieren immer perfekter zu werden. Im Positiven wie auch im Negativen. Manchmal kriegst du einen so einen Deckel, dann geht es wieder weiter. Mit allen Einflüssen drumherum, alles, was dich irgendwie beeinflusst, spielt zum Schluss auch in das ein, was du tust, wie du dich verhältst. Ja, aber nie stehen bleiben. Wer rastet, der rostet.
Denkst du nicht manchmal, dass du gut bist?
Ich glaube, wir können alle schon sagen, was ein guter Jahrgang ist, den wir gemacht haben. Und trotzdem, wenn du sagst, was ist der beste Jahrgang oder war einer schon dabei, wo du sagst, besser geht's nicht, wird niemand von uns sagen, den haben wir schon.
Also wir streben
immer nach.
Ihr steht auch nie vorm Spiegel und sagt, boah, bin ich gut, das habe ich für einen geilen Wein gemacht.
Ja gut, wir wissen es, aber es geht immer noch besser.
Zum Wohl, würde ich da mal sagen. Oh, der Jochen hat nichts für ein Glas.
Machen wir den mal auf?
Den können wir aufmachen, ja. Das war am 17., weil das ist sehr...
Das ist cool, freue ich mich.
Also der Jochen macht jetzt einen Wein auf von dem Weingut Rings. Genau. Und das ist ein Weingut, was beim nächsten Mal zu Gast sein wird, richtig?
Ich habe gedacht, das Weingut kann ich heute am allerbesten vorstellen, weil also zum einen ist der Andi Rings und auch sein Bruder Steffen ein Wegbegleiter von mir, weil wir einfach sehr viel Parallelen haben, Partner haben, mit denen wir von vornherein angefangen haben zu arbeiten. Der Andi ist noch ein bisschen jünger als ich. Und zum anderen aber auch, dass der Andi beim Daniel gelernt hat.
Verrückt, das ist ja echt eine coole Kombination jetzt hier.
Und ganz klar in Sachen Rotwein, deswegen habe ich auch einen Spätburgunder mitgebracht aus 2017, die wird mich schlagen, weil er noch viel zu jung ist. Aber ich hatte keine Ahnung da. Ne? Aber also ich finde, Impulsgeber in Sachen Rotwein in Deutschland, die Jungs machen auch in Weißwein, die sind grandios, großartig. Gut in allem.
Großes Kino, saugut.
Oder auch die Richtereien, Wahnsinn. Also hier vom Kalkfels 2017 Spätburgunder.
Ich habe jetzt auch endlich ein freies Glas.
Absolute Wein-Nerds, die aber auch...
Das sind Brüder, oder?
Das sind Brüder und ich finde, die haben viel, auch Andi hat viel bei dir mitgenommen. Die haben die Entspanntheit auf der einen Seite, die haben diesen Perfektionismus auf der anderen Seite und ich habe gedacht, das wäre auch eine sehr, sehr gute Paarung für hier.
Cool.
Weil die einfach was absolut high-end.
Ich hatte große Freude mit dem Andi, weil ich direkt gemerkt habe, dass der Andi seinen Weg geht und weil er genau weiß, was er will. Was schmeckt, wo er hin will. Das war 2006. Wir haben ein tolles freundschaftliches Verhältnis und ich freue mich, dass der...
Dass sie auch mal hierher kommen, gell?
Mit dem hast du Spaß.
Darfst du hinterher nichts vornehmen. Meistens wird es lang.
So, ihr denkt jetzt, ich bin mit meiner Schnellfragerunde zu Ende, gell? Aber mitnichten. Nein, mitnichten. Daniel, gibt es eine Frage, die du immer zu deinem Wein gefragt wirst, wo du schon denkst... Oh,
ja, also die Säure wird schon angesprochen.
Mhm. Aber was sagen die dann? Ist mir zu sauer? Warum muss das so sauer sein?
Ja, was mich nervt, ist, dass in den Köpfen drin ist, dass Riesling sauer ist. Und das ist total blöd, weil das stimmt gar nicht. Weil ein Riesling hat vielleicht 8 Säure und ein Weiß, es gibt ja viele, ganz viele Weißburgunder, die haben 7,8 Säure oder die haben 0,2 weniger Säure. Und das ist einfach... verkopft.
Das sind Vorurteile.
Ja. Vorurteile.
Ich kenne das auch.
Vorurteile nerven mich.
Das sehe ich dir auch gerade total im Gesicht an. So, aber ihr seid mich noch nicht los. Für Leute, die sich nicht so auskennen wie ich, ist immer die Frage, welchen Wein kombiniere ich zu welchem Essen? Wie gehe ich denn da am besten vor?
Also mir geht es wirklich so, dass ich mir die Aromen vom Gericht vorstelle und dann versuche, passenden Wein zu kombinieren. Wenn du Sachen hast, zum Beispiel, was eher leichter ist, dann nimmst du eher Weine, die finessereicher sind von den Aromen, wie zum Beispiel Riesling. Wenn es cremiger wird, dann musst du auch kräftiger im Wein werden. Wenn es ganz kraftvoll wird, ganz intensiv, herzhaft von den Aromen, da brauchst du auch einen herzhaften Wein dazu. Mhm. Also wirklich ganz nach Gefühl. Und dann, ob das jetzt, weißt du, ob welche Rebsorte das jetzt ist und wie sie ausgebaut ist und dreimal im Kreis gedreht oder so, ist gar nicht so wichtig, sondern einfach nur pur, leicht, kräftiges Gericht, kräftiger Wein.
Also so ein Winteressen, da brauche ich jetzt schon so ein Reserve oder eine Lage.
Genau, wir gehen jetzt schon die Zeit, wo sie ein bisschen kräftiger werden.
Ja. Daniel, was sind die drei Sachen, ohne die ein Winzer nicht sein darf?
Also einen guten Keller natürlich, also einen temperierten guten Keller, ein gutes Glas und ein Korkenzieher.
Aber wenn man jetzt also als jemand, der sich nicht auskennt, tatsächlich in so einen großen Markt geht, wo es wirklich viel gibt, womit mache ich nichts falsch?
Ich glaube, wir sind manchmal so verkopft in dem, was wir tun, dass es irgendwie kein Konsument mehr versteht, ne? Was ist jetzt irgendwie wie, welche Kategorie und dann noch ein Zusatzbegriff dazu. Du kannst aber nicht pur nach dem Etikett gehen. Also ich glaube,
das lauteste Etikett ist nicht das Beste.
Ich glaube schon, dass ein bisschen Vorinformation wichtig ist. Ich glaube, dass gerade ökologisch produzierte Weine in den letzten Jahren einen enormen Sprung gemacht haben und gerade die Weine oftmals für sehr innovative Betriebe stehen, die einfach viel bewegen wollen und ich tatsächlich wirklich für mich auch festgestellt habe, manchmal kannst du fast blind greifen mittlerweile. Ich glaube, früher war das anders. Früher war das eher so, da war es was die Reformhaussachen, wo du gedacht hast, okay, du konntest nichts tun, quasi gar nichts machen und so haben die Weine auch geschmeckt. Ich glaube, da ist heute viel mehr dran. Und ich würde schon dazu greifen, eben ähnlich wie wir es bei Lebensmitteln machen. Wenn ich vor dem Gemüseregal stehe, entscheide ich mich jetzt fürs Biogemüse oder entscheide ich mich für das konventionelle Gemüse, greife ich das Biogemüse, weil ich das Gefühl habe, das ist wertvoller gemacht, das ist wertvoller entstanden, das ist mit mehr Mühe gemacht. Ja. Und so geht mir es auch beim Wein, ganz ehrlich. Und dann Rebsorte, wie es kommt. Ja. Also auch da ein bisschen nach Gespür. Klar, ein Weißburgunder machst du eigentlich nie was falsch. Ist eine ganz, ganz tolle, elegante Rebsorte. Vielleicht für uns auch als Winzer ein bisschen die Mischung zwischen Grauburgunder und Riesling. Und ja, wird wahrscheinlich greifen.
Ja, bist du da d'accord?
Bin ich ganz dabei.
Ja?
Absolut.
Okay, mit wem würdest du denn gerne mal ein Glas Wein trinken, Daniel?
Mit Daniel Wirtz.
Mit Daniel Wirtz. Warum?
Weil er geil Musik macht. Ich habe eigentlich bin ein großer Fan von Daniel Wirtz. Ich war schon zwei Konzerten und deutscher Rock'n'Roll. Richtig geil.
Kenn ich richtig geil. Daniel Wirtz, okay. Er freut sich jetzt hoffentlich. Ich trinke da nochmal auf den.
Vielleicht sieht das.
Ja.
Genau.
Und will mit dem ein Glas Wein trinken.
Ja, genau.
Wir müssen vielleicht erstmal darüber sprechen. Gell? Wir haben ja 9 Weine im Glas, jetzt einzig Acker von 30 Acker.
Ein kleiner Babymord mitgebracht.
Ein Babymord?
Nein, es ist ein junger Wein, das ist 2019.
Aber Babymord?
Ja, also wir sagen es so, für uns sind es ja alles Babys. Ne? Und dann ist es zum Schluss so, wenn die Weine halt ganz, ganz jung sind, 2019 ist einfach mal...
Aber den kannst du schon super trinken.
Ist auch lecker.
Ist lecker, ich finde den auch lecker.
Ja, gut. Unser Weißburgunder, ne?
Ist der dir jetzt zu opulent?
Nee, ich liebe das.
Ich finde den auch super. Mhm. Der ist halt
also so zum Essen ist das
toll.
Halt, das hat von allem viel. Da sind alle Regler nach oben gefahren.
Genau.
Kabumm.
Ist so.
Ist kein leiser Wein.
Ist kein leiser Wein, sagst du?
Nee, ist kein leiser Wein. Einsichtiger ist schon kein leiser Wein, aber es ist trotzdem ein Wein, der oft seine Finesse hat. Viel auch viel Holz, ne? Und viel Geschmack. Und
aber
viel
nicht überlastet vom Holz.
Nein, das ist ganz leicht,
schön.
Aber auch eine Entwicklung bei uns gewesen, weil wir beobachten natürlich die Weine und wir haben immer den Anspruch, dass die Weine auch wirklich lang reifen können. Und da muss ich auch sagen, wir haben Weine gemacht am Anfang, gerade so die Anfangszeiten. Einsjäger gibt es seit 2006, 2007, auch 2009. Das waren schon, oder 2011, wahnsinnig mächtige Weine, die auch irgendwann mal schon sehr breit waren, sehr opulent waren.
Der Herr Wittmann hat gesagt, die konnte man mit dem Messer schneiden.
Das sagt er immer gerne. Messer und Gabel braucht man von meinem Wein. Flüssige Monumente hat er falls immer. Nein, es sind schon mächtige Weine, aber ich mag es auch.
Ja.
Ich mag das auch.
Es passt auch zu der Region.
Ja, aber es muss auch das gewisse Quäntchen an Feinheit haben.
Ja.
Genau.
Mhm. Also ihr sagt ja beide, dass das natürlich jetzt so ein Weingut zu führen nicht geht, ohne dass man ein Team hat, das auch mitmacht und dass das auch lebt.
Ja.
Und jetzt hast du, Daniel, im Vorgespräch gesagt, das ist ganz wichtig, dass man, der Elefant in mir sagt das jetzt wieder, guck, das Elefant hier. Es ist ganz wichtig, dass man mit einer Sogwirkung führt.
Mhm.
Erklär das mal.
So tue ich das. Ich habe mich in der Zeit oder auch immer noch sehr viel mit der Psyche des Menschen befasst und gemerkt, dass nichts, auch spätestens dann, als unsere Kinder auf die Welt kamen und die sind jetzt 12 und 14.
Schönes pubertierendes Alter.
Ja, dass nichts mit Druck geht, sondern alles mit Sog und so führe ich auch den Betrieb.
Was heißt Sog?
Schöne Aussage.
Das Beispiel ist, ein Jumbo startet. Und jeder denkt ja, boah, was für eine Power das Ding hat, ja? Mhm. Wie viel PS oder Schubkraft das Teil hat, um das abheben zu lassen, ja? Aber das ist es ja eigentlich nicht, sondern es ist ja eigentlich nur die geniale Form der Tragfläche, die so geformt ist, dass an der Tragfläche Oberseite ein Sog entsteht und dieser Sog das Flugzeug abheben lässt.
Mhm.
Nicht der Druck, der hinschiebt, sondern die geniale Form, die Idee der Tragfläche. Und dieser Sog, den versuche ich irgendwie in meinem Betrieb irgendwie einzubauen. Ja. Und das ist, funktioniert ganz gut. Die haben all Bock, die haben all Lust. Und,
weil du voranschreitest, weil du es lebst.
Ja.
Du lebst, was du liebst. Und
ja, weil die halt, es bringt nichts, jemanden zu drücken und sagen, das und das und das muss jetzt heute gemacht werden, sondern zu sagen, wie seht ihr das?
Du gehst morgens in deinen Betrieb, machst das Licht an, du bist eine halbe Stunde vor allen da.
Immer da, vorher, ja, immer.
Und wenn die kommen, sagst du, so, was ist denn heute zu machen?
Ich empfange meine Kollegen. Aber ich spreche ja nicht von meinen Mitarbeitern, sondern Kollegen.
Von Kollegen?
Ja, ja.
Mhm. So richtig so.
Und dann frage ich die, was wir machen. Das funktioniert gut.
Jochen, ich habe jetzt gehört bei dir, der Jochen, der macht so andere Sachen. Du machst zum Beispiel Firmen-Yoga, habe ich gehört.
Und tatsächlich, hast du es mitgekriegt? Ja.
Guck mal, ich bin informiert.
Nee,
also das ist so New Work, oder? Ja. Du versuchst so den neuen Weg zu gehen, so Entertainment für die Mitarbeiter?
Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, ich mache es eins zu eins, so wie die Daniel. Nur, dass ich mittlerweile, dann, ich war auch früher immer der Erste, der immer halb schon vorher war, bevor der Achim da war. Der ist immer vor mir. So früh kann ich gar nicht kommen, weil er ist immer noch mal eine halbe Stunde vorher da. Wir machen aus, wir treffen uns um 7. Um 8 Uhr fangen wir an zu arbeiten, wir treffen uns 7, wer ist um 6:30 da?
Scheiße. Das gibt's bei uns nicht.
Weil es dem aber genauso geht, mit mir, dass er immer der Erste sein will, um einfach mal ein bisschen Ruhe zu haben, in den Tag reinzukommen. Mhm. Wir haben aber festgestellt, dass wir das ganz gut miteinander können.
Mhm.
Also ich sehe das genauso. Ich glaube, mit Sog verstehst du, was vorzuleben, was nicht den Druck drauf auszuüben, irgendwas zu verlangen, was man selbst nicht macht, sondern dass man immer vorangeht und immer zeigt, man ist das positive Beispiel. Und was man selbst nicht ist, verlangt man auch von seinem Team nicht.
Genauso ist es.
Und Yoga, ja, du, auch da, ich habe ja ein kunterbuntes Team und ich freue mich immer. Ich glaube, es arbeitet jemand zu 100% zufrieden, wenn er auch dem nachgehen kann, für das er geboren ist. Beziehungsweise was auch seine Eigenschaften sind, die ihn ausmachen. Und ich bin deswegen immer so, dass ich sage, ich stelle jemand ein und es gibt die Position und trotzdem gucken wir uns denjenigen an und schieben ihn dann dahin, wo er hingehört. Mhm. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, was man unter Teamführung versteht, dass man sagen kann, jeder ist an dem Punkt, wo er sich wohlfühlt. Man muss ein paar Sachen machen, die vielleicht nicht immer dementsprechend für das man gebaut ist. Aber zum großen Teil ist es so, dass man seiner Leidenschaft folgt und beziehungsweise das, was ihn einem ausmacht, halt eben am besten rüberbringen kann. Und dann habe ich, sagen wir, die Pauline bei uns eingestellt. Das ist eine, auch die sind relativ jung da bei uns und die hat einen ganz spannenden Lebenslauf. Und, die hat eine Weinbaudomäne, hat sie in Winzer gemacht und hat war Stewardess und Yogalehrerin.
Ach komm.
Und dann haben wir gesagt, du, wenn wir eine Yoga-Lehrerin einstellen, ich finde es eh so spannend, hast du gesagt, alles klar, Pauline, wenn wir dich einstellen, gibt es Betriebs-Yoga. Und dann haben wir das auch wirklich jetzt auch gemacht, dass wir in der Kältehalle bei uns, die waren noch gewärmt, weil die Tanks am Gehen sind, haben alle, jeder hat seine Matte mitgebracht, alle Leute waren dann da und egal wo, und da haben wir zusammen Yoga gemacht und haben dann hinterher noch ein Glas Wein zusammen getrunken. Total nett. Es ist toll, weil jeder was einbringt, was ihn ausmacht. Ne? Und unser Team wird immer größer und auch die Eigenarten werden immer mehr, aber ich finde, davon partizipiert man brutal. Und nach das, was du vorhin gesagt hast, jeder Lehrling bringt was ein. Nicht nur jeder Lehrling, sondern jedes Teammitglied. Deswegen steht Team bei uns alle ja so hoch, weil es das ausmacht. Und das, glaube ich, das prägt unheimlich. Wie große Familie. Ich sehe es auch genauso. Genau. Eigentlich das große Familie.
Ja. Ich war ja bei dem Daniel vorher, so zum Thema Mitarbeiter mitnehmen, alles selber leben. Ich hatte das Gefühl, als ich auf dein Weingut kam, das ist so klassisch noch so, wie man sich ein Weingut vorstellt erstmal. Ne?
Also eines der schönsten Weingüter überhaupt, finde ich. Ne?
Also wunderschön. Man fährt durch dieses Tor und dann ist das wirklich dieser Boden, der einfach gepflastert ist. Ja. Pflastersteine, Kastanie. Du hast da diese wunderschönen
Kreuzgewölbe.
Danke, dass ihr mir helft. Was ist mit mir los?
Wir wissen, was du meinst.
Ja. Ich bin sehr froh, dass ihr mir helft.
Ich gehe bildlich
mit. Also ihr habt diese Kuhkapellen da und zwar gleich zwei.
Ja.
Und was mir aufgefallen ist, ist wirklich, dass alles, also ihr habt wirklich versucht, das Alte so zu erneuern. Also da ist überall Seele drin. Da ist überall Gefühl drin, da ist überall, spürt man eine Persönlichkeit.
Naja, ich hatte halt Glück, dass mein Großvater halt nie irgendwas verändert hat. Mein Großvater, der hat halt immer alles so gelassen.
Aber man kann es halt auch versauen.
Mein Vater auch, ja.
Man kann es halt heute auch versauen.
Ich habe schon echt ein Gespür, einen Sinn für Tradition und auch für dieses
Ästhetik.
Für das
Total.
Alte. Und ich liebe diese alte Bausubstanz. Zum Beispiel letzte Woche wurde in Sieversheim eine alte Scheune abgerissen und dann hat mir das echt das Herz geblutet. Ja, dann bin ich hingefahren und sagte, sag mal, was macht ihr denn mit den Steinen? Da. Und das hat, ja, die fahren wir da in die Schredder, ja, und dann gehen die. Ja. Das hat, ich nehme die. Und dann haben sie mir dahin und haben den ganzen Tag mit zwei Hänger, der hat die aufgeladen und die ganzen Steine da geholt. Diese schönen alten Bruchsteine von der Scheune haben wir alle gelagert jetzt und im Winter tun wir die sortieren und verwerten die wieder weiter, egal ob in Bruchsteinmauern in der Herkretz oder bauen irgendwas davon. Ja, also ich finde das wichtig irgendwie so dieses, also ich habe da auch ein echt, das ist auch so ein bisschen Hobby, ja, so diese alte Bausubstanz so zu erhalten, dass es halt ästhetisch schön ist.
Ja.
Das ist mir wichtig.
Also man hat wirklich das Gefühl, bei ihm, jede Tür hat eine Geschichte. Ne? Also da ist irgendwie so die Scheune, da ist das Scheunentor weg, da haben ein ganz modernes Tor vorne dran, aber dann kommst du in diese alte Scheune und es lebt. Also es ist trotzdem total modern. Also ich bin ja jetzt die Letzte, die sich wohlfühlt in so pittoresk. Aber es ist so lebendig und es ist alles so voller Seele. Das ist wunderschön. Und dann hast du sogar noch so ein...
Wahrscheinlich hat auch hier die Tür geschichte.
Und dann hast du noch einen Bauerngarten angelegt. Hast du noch einen Bauerngarten dieses Jahr angelegt? Und da sind wir auch
Zeit.
Durch.
Ich habe mir die Kinder und seinen Garten wieder aufleben lassen. Ja.
Ist meine direkt
Mutter
hochgeklettert.
Früher immer sehr, sehr, also Kräutergarten hat meine Mutter immer früher gemacht. Und jetzt haben wir dieses Jahr wieder diesen alten Garten wieder aufleben lassen. Haben wir die Kinder alles Kartoffeln.
Habe ich auch gemacht mit meinen Jungs gemacht.
Ja,
schön.
Kartoffel, Tomate und Obst und alles mögliche Kräuter gepflanzt.
Ich habe eine Feige aufgehoben, also direkt auf den Feigenbaum hochgeklettert. das sind drei Feingepflückte. Ja? So, also du bist...
Jetzt weiß ich aber, warum du so oft besprochen
hast. Ja, hin und weg. Aber sag mal, kannst du überhaupt still sitzen, Daniel, oder brauchst du immer ein Projekt?
Ich brauche immer eine Baustelle. Und wenn es nur ein Carport ist. Nee, es wird wirklich immer was, irgendwas verändert und irgendwas gebaut und irgendwas optimiert. Mein nächstes Projekt ist ein Ofen. Mhm. Bin ich gerade in Planung für Brot zu backen. Und in diesen Ofen muss aber auch, der muss so groß sein, dass auch eine Ziege reinpasst.
Eine ganze Ziege.
Oder ein Schaf oder irgendwas. Diese Backofen, weißt du, mit Gewölbe und so weiter. Ja. Schamott. Und ja. Das gibt mein nächstes Bauprojekt. Cool. Das sind nur kleine Projekte, aber...
Wir kommen gerne, wenn die ersten Ziele
kommen. Will ich immer auch kommen. Und in 10 Jahren? Wo wollt ihr in 10 Jahren sein?
Ach du, wichtig ist, viel, viel wichtiger ist die Zeit. Denn die Zeit ist der größte Luxus und die Hobbys. Und ich bin da mittlerweile so entspannt. Das Weingut, natürlich muss ich das weiterentwickeln, aber die Zeit darf nicht zu kurz kommen. Die persönliche Zeit mit Familie, mit Hobbys und so weiter.
Das machst
diese
du denn
Life-Work in den Hobbys? Balance.
Genau. Ja. Ja, aber die Geschichten, die du erzählst, ich habe gerade eben witzigerweise, als du Ofen gesagt hast, habe ich mich an unseren Lehmofen auf Mallorca erinnert.
Kannst ja,
du
ja, geil. Sagen, an dein, oh, großartig. Ja, genau. An deinem Junggesellenabschied. Ja, da waren wir wie die das Schwein da rein. Ja, genau. Ja. Das hat mich inspiriert. Das beste Spanferkel in genau, diesem Holzofen.
In diesem Lehmofen. So einem Lehmofen haben wir das gegrillt. Das war die Jungs so haben damals, glaube ich, wir hatten wenig Gepäck dabei, aber viel Übergepäck in Sachen Wein. Und wir haben ein guter Freund von mir, Sebastian Keller, damals, der hat auf einer Finca auf Mallorca gearbeitet und da hat er gesagt, komm vorbei, wir machen uns da einen schönen Tag. Und da haben wir dann wirklich so ein Schwein im Lehmofen und nur großen deutschen Riesling getrunken und mallorquinischen Wein dazu.
Ja, das war überragend.
Aber an die schönen Momente erinnerst du dich halt so oft. Ne? Ja, deswegen wieder zurück, das, was es einfach ausmacht. Genau. Und ich glaube, die Momente halt auch zu haben.
Ja. Also die Hobbys sind wichtig.
Wir haben heute auch einen ganz schönen Moment zusammen gehabt. Mhm. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Danke, danke. Chin, chin.
Danke, dass du da so durch.
Und beim nächsten Mal sehen wir dann hier die Brüder Rings, richtig?
Ganz genau.
Okay, also dann, wir freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal. Danke, Daniel, dass du da warst.
Danke, Jochen.
Danke, danke.
Alle. Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.